96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von 96. Minute, dem Hannover 96 Podcast. Mein Name ist Henne und ich begrüße heute wieder die volle Truppe, die komplette Mannschaft. Hannes, Gianni und Fabian, grüßt euch Jungs.
Hallo.
Bonjour.
Moin.
Und ich glaube, das ist die erste und einzige Folge, in der es überhaupt nicht um Hannover 96 geht.
Stimmt, gar nicht, ne? Die sparen wir heute aus.
Die sparen wir heute aus. Da haben wir euch ja auch die ganze Sommerpause mit allen Informationen versorgt, die ihr brauchtet. Und heute wollen wir mal etwas machen, was wir uns, glaube ich, alle vier auch jetzt mal dringend gewünscht haben. Denn wir wollen uns mal einen Überblick verschaffen über die Liga, die da vor uns liegt, über die anderen Mannschaften, was uns so erwartet, um dann auch vor Saisonbeginn eine Einschätzung abgeben zu können, wo reihen wir uns denn dann da so ein? Das werden wir heute so machen, dass wir 16 Vereine uns anschauen. Jeder hat heute 4 Vereine vorbereitet, die kurz vorgestellt werden. Jetzt fragt ihr euch, 16, das sind doch eigentlich 18 Mannschaften in der Liga. 96 lassen wir raus, die haben wir euch ja zu Genüge vorgestellt. Und es wird auch vor Saisonstart nochmal eine extra 96 Prediction Folge geben, beziehungsweise wir werden in der nächsten Folge vor Saisonstart dann auch nochmal so ein bisschen überlegen, was glauben wir, wie könnte es werden für uns. Peine Ost lassen wir raus aus dieser Preseason-Folge hier, weil da interessiert sich sowieso niemand für und wir wissen ja eh alle, dass sie kacke sind.
Um es vorzustellen einfach, ne?
Genau, von daher haben wir uns auf 16 Vereine konzentriert, jeder hat 4 gemacht und da gehen wir jetzt rein. Es ist natürlich Stand jetzt. Ne? Wir nehmen am 31.07. Auf. Das heißt, es ist noch ein ganzer Monat das Transferfenster offen. Ja, es kann noch sehr, 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 sehr viel passieren. Ich glaube, wir haben alle auch festgestellt, dass es bei vielen Vereinen noch sehr ähnlich ist wie bei 96, dass man noch wartet, dass es so losgeht. Ne? Ich glaube, das ist ganz normal. Von daher Stand jetzt. Es kann sich alles noch ändern. Bei jedem Verein haben wir eine Struktur von 4 Kapitelmarken sozusagen. Wir schauen uns einmal die Ausgangslage an, dann blicken wir auf den Transfersommer, gehen auch nicht alle Transfers en Detail durch. Dann schauen wir die Players to Watch an, so die Schlüsselspieler der jeweiligen Vereine und geben auch eine erste Prognose ab, wo wir vermuten, wird der Verein Stand jetzt so ungefähr sich in der Tabelle dann vielleicht einfinden. Ja?
Gut,
dann starten wir mal. Wir starten mit dem 18. Platz, beziehungsweise mit dem zweiten Platz aus der dritten Liga mit Energie Cottbus, dem Aufsteiger. Und Energie Cottbus habe ich vorbereitet und das ist natürlich auch interessant, weil das ist unser erster Gegner. Energie Cottbus hat einen Marktwert von 10,35 Millionen, ist damit auf Platz 17, das heißt nicht so ganz zweitligatauglich, sollte man meinen. Die Ausgangslage ist aber so, dass sie aufgestiegen sind. Sie sind Zweiter geworden und sie haben mit Klaus Dieter, Pelle Wollitz den Star auf der Bank sitzen. Freue ich mich schon drauf. Das ist ja ein sehr polarisierender Charakter. Sie haben auch weitestgehend den Kader zusammengehalten, keinen wirklich großen Umbruch. In der Defensive sind 3 wichtige Spieler weggegangen, da komme ich gleich noch zu. Das große Plus ist bei Energie Cottbus definitiv die Heimstärke. Also sie haben 11 von ihren 19 Spielen in der dritten Liga zu Hause gewonnen und ich glaube, das blüht auch uns direkt am ersten Spieltag. Dieses Stadion mit den Fans, das kann eklig werden, das ist unangenehm, da hinzureisen. Und das ist so ziemlich das Einzige, wo ich sehe, dass sie eventuell da einen Bonus haben, einen Plus haben. Sie spielen jetzt am letzten Wochenende ihre Generalprobe gegen Werder Bremen, ganz interessant, und haben als Auftakt Hannover 96, dann Bielefeld, Greuther Fürth und Wolfsburg, also direkt die ersten 4 Spiele. Norden die schon ganz gut ein in die zweite Liga, würde ich sagen. Was ist im Transfersommer passiert? Also, sie haben einen alten Bekannten geholt, Leonardo Bittencourt. Der hat ja familiäre Verbindungen und hat selber auch schon, ich meine, in der Jugend bei Cottbus gespielt oder da sogar sein Profi-Debüt gegeben.
Ne? Ist Profi geworden,
ja, das heißt, er kehrt da zur alten Wirkungsstätte zurück. Sie haben ihren Torwart, ihren Stammtorwart aus der letzten Saison verloren. Marius Funk, der ist jetzt zum VfB Stuttgart gewechselt und war tatsächlich von den Noten her und von der Gesamtleistung her der zweitbeste Spieler der vergangenen Saison in der dritten Liga. Haben aber Marcel Lottka geholt aus Düsseldorf, haben das also ganz gut ersetzen können. Dann haben sie Christian Kinsombi von Rostock geholt, auch ein erfahrener Spieler. Und das ist bislang aus meiner Sicht der Königstransfer. Gianni, wir hatten ihn auch für 96 ein bisschen im Blick. Luca Erlein, ein Talent, das Leverkusen von Hoffenheim verpflichtet hat. Und Leverkusen hat den jetzt ausgeliehen an Cottbus, ein sehr starker, junger Außenverteidiger. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass in der Defensive ein bisschen was passiert ist. Award wie Grant ist zu Paderborn gewechselt, Marius Funk zu Stuttgart, das ist der Torwart, und Simon Straudi, Außenverteidiger, ist zu Dresden gegangen. Also drei Stammkräfte aus der Verteidigung sind gewechselt und ansonsten ist das größtenteils zusammengeblieben. Tolgay Cigerci ist gewechselt. Den sollte man aber nicht mit seinem Bruder Toljay, also Tolga und Toljay Cigerci, habe ich auf jeden Fall in der Vorbereitung erstmal verwechselt. Habe ich die ganze Zeit gedacht, das ist ein und derselbe. Aber nee, Tolgay Cigerci, der nicht so torgefährlich ist, der ist jetzt weg. Und da komme ich auch schon zu den Players to watch. Also Toljay Cigerci hat in der Drittligasaison 18 Tore und 14 Vorlagen beigesteuert zum Aufstieg. Und Erik Engelhardt hat 22 Tore geschossen und 6 Vorlagen gegeben. Also zwei unfassbare Brecher, die sich also knapp hinter Lars Gindorf in dieser Scorerliste eingefügt haben. Ich glaube, da kommen wir häufiger noch jetzt in dieser Folge drauf zu sprechen, dass es interessant sein wird, wie sehr diese kranken Scorer, die es in der dritten Liga gefühlt irgendwie sehr viel gab, die jetzt alle entweder selber aufgestiegen sind oder in die zweite oder erste Liga gewechselt sind, ob die das halt transferieren können in diese höhere Liga ob die dritte Liga einfach ein ganz anderes Pflaster ist. Und dann würde ich sagen, Leonardo Bittencourt ist ein Player to watch, den kennen wir alle, der bringt halt sau viel Erfahrung mit und ich glaube, dass der, wenn der fit ist, in der zweiten Liga auch echt Impact haben kann. Und wir schauen gespannt auf Luca Erlein, habe ich eben schon gesagt, ein aufstrebendes Talent, was von Leverkusen perspektivisch jetzt ausgeliehen wurde. Meine Prognose bei Cottbus ist, dass sie, glaube ich, nicht ganz Bundesliga-tauglich sind aktuell vom Kader. Also definitiv ums Überleben kämpfen, definitiv um den Abstieg spielen. Ich habe aber das Gefühl, dass gerade mit so erfahrenen Leuten wie Cigerci, aber auch einem Bittencourt, und dieser Ekligkeit, dieser Stimmung, die sie zu Hause erzeugen können, wir erinnern uns letzte Saison an unseren Ausflug da im DFB-Pokal, dass sie da einigen anderen Vereinen, die ich unten sehe, ein bisschen was voraus sind. Und ich habe das Gefühl und meine Prognose wäre Platz 16, dass Cottbus in der nächsten Saison Relegation spielt, dass sie sich da am Ende noch so reinkämpfen. Dann machen wir weiter mit Platz 17, dem ersten Aufsteiger aus der dritten Liga. Und das ist der niedersächsische Verein VfL Osnabrück, der sich zurückmeldet in Liga 2. Marktwert 8,8 Millionen, das heißt noch unter Cottbus auf Platz 18, auch in der Tabelle, was die Marktwerte angeht. Die Ausgangslage ist so, dass Osnabrück sich wirklich als deutlicher Aufsteiger für die zweite Liga qualifiziert hat. Die haben echt die Liga rasiert. Da ist so der Star, der für diesen Aufstieg steht, auch der Trainer, nämlich Timo Schulz. Kennt man noch aus St. Pauli, so ein ganz unscheinbarer, aber mittlerweile auch recht erfahrener Trainer, der da, glaube ich, eine ziemlich gute Arbeit leistet. Die spielen jetzt am Wochenende vor Saisonauftakt ihre Generalprobe gegen den SC Paderborn. Also auch interessant, dorthin zu schauen. Und sie haben als Auftakt Heidenheim, Magdeburg, Bochum und Peine Ost. Und interessant, dazwischen spielen sie noch gegen den FC Bayern München im Pokal. Und boah, das kann direkt schon so ein Downer geben. Das ist ein sehr heftiger Auftakt und ich muss euch da direkt schon mal sagen, ich sehe da nicht so ganz die Zweitligatauglichkeit bei VfL Osnabrück. Also sie haben Leon Opitz ausgeliehen aus Bremen. Sie haben Stuttgart, kennt man den vielleicht noch, Luca Raimund, der hat in der letzten Saison bei Düsseldorf gespielt, den haben sie verpflichtet. Sie haben aus der ersten griechischen Liga. Das ist so ihr Top-Transfer bislang. Joel Abu Hanna für die Innenverteidigung geholt. Also alles nicht so richtig beeindruckend. Beeindruckender ist schon, dass sie Robin Meissner fest verpflichtet haben. Der hat in der vergangenen Saison in der dritten Liga 14 Tore und 10 Vorlagen beigesteuert zu dem Aufstieg. Haben sie von Dresden fest verpflichtet. Aber auch da sind wir wieder an dem Punkt, da weiß man nicht, was das bedeutet für die zweite Liga. Also Robin Meissner, den Stürmer, den sollte man mal im Blick behalten, ob der das transferieren kann in die zweite Liga. Und dann haben sie Jonas Krumrei aus Kiel geholt. Der war zwischenzeitlich sogar erster Keeper in Kiel in der letzten Saison, ist jetzt aber zweiter Keeper gewesen und der ist die neue Nummer 1, denn sie haben ihren Stammtorhüter Lukas Jonsson verloren, der ist zurück nach Schweden gegangen. Und sie haben, kommen wir vielleicht im weiteren Verlaufe der Folge nochmal drauf, Lars Kehl verloren, eigentlich ihren wichtigsten Mittelfeldspieler. Der hat 8 Tore geschossen und 13 Vorlagen serviert. Der ist zu Darmstadt gewechselt. Ja, also Players to Watch, Robin Meissner, wie gesagt, das ist so der Topscorer in der letzten Saison gewesen. Den haben sie jetzt fest verpflichtet, da schauen wir mal drauf. Dann haben sie mit Jonas Krumrei einen 22-jährigen Torwart von Kiel geholt, der mit einem Marktwert von 1 Million Euro auch der wertvollste Spieler im Kader ist. Das sagt schon viel aus, finde ich. Kapitän ist Yannick Müller. Der ist Innenverteidiger und hat sehr stark verteidigt in der dritten Liga. Ein Spieler, der interessant werden könnte, vielleicht auch für Kickbase-Spieler, Ismail Bagier. Der ist im offensiven Mittelfeld zu Hause, ist 20 Jahre alt, sehr dynamisch, sehr schnell und kostet oder hat einen Marktwert von 800.000 und ist damit der zweitwertvollste Spieler im Osnabrücker Kader. Ja, ich sag's euch, wie es ist. Also ich sehe da wirklich den blanken Überlebenskampf und habe da nicht so eine Fantasie, wie ich es bei Cottbus habe. Ne, bei Cottbus habe ich eben noch so ein paar Parameter, die mit reinspielen, wo ich mir vorstellen könnte, die können da noch bis zum Ende irgendwie mitkämpfen. Osnabrück kann ich mir vorstellen, dass das relativ schnell gegessen sein wird. Ja. Meine Prognose, 18.
Ja, wäre ich auch dabei.
Stark. Gut, dann geht's weiter und jetzt bin ich persönlich mal total gespannt, weil ich glaub auch da gab's einen Riesenumbruch. Greuther Fürth.
Ja, genau, Greuther Fürth habe ich mir angeschaut und es ist tatsächlich ein bisschen düster. Also Fürth ist ja aus der Relegation noch rausgekommen, die haben 1-0 in Essen verloren, 2-0 dann zu Hause gewonnen, sich gerade noch so gerettet und interessanterweise ruft Trainer Heiko Vogel jetzt aus Saisonziel einstelliger Tabellenplatz. Und das hat mich dann doch irgendwie schon überrascht. Abgänge, die dazu verzeichnet sind, sind unter anderem Branimir Rgota. Wir kennen ihn alle, auch oft schon mal im 96-Umfeld erwähnt, glaube ich, gerade zu Leitl-Zeiten. Julian Green kennen wir auch noch aus Stuttgart-Zeiten zum Beispiel, auch raus. Also Identifikationsfiguren einfach verloren, muss man sagen. Dazu kommt fußballerische Klasse, die weg ist. Futkoi ist zurück in Frankfurt, soll da auch nicht bleiben. Also mal gucken, was da passiert. Zu Fürth wird er wohl nicht wieder zurückgehen. Jan Elvedi war auch geliehen, ist wieder zurück bei Kaiserslautern. Und Philipp Ziesereis ist ebenfalls weg. Und das ist schon irgendwie krass, was da so auch an Spielen am Ende des Tages gegangen ist. Die haben wirklich viele Spiele gemacht da, die Jungs. Und gekommen ist Paul Will von Darmstadt und Appelkamp von Düsseldorf, die abgestiegen sind. Appelkamp ist ja so ein, ja, ich würde sagen, so ein ewiges Talent. Da bin ich mal gespannt, ob da irgendwann jetzt mal der Knoten platzt oder nicht. Ne? Ansonsten ist das auch so ein Spieler, der meines Erachtens jetzt nicht über die Saison die Spiele bringt, die er machen müsste, um da jetzt zum Beispiel so einen Julian Greens ersetzen zu können im Mittelfeld.
Also das finde ich schon sehr erstaunlich, dass Shinta Appelkamp jetzt bei Greuther Fürth spielt.
Ja, wirklich, ne? Ja,
für mich war das immer so ein richtig gesetzter Zweit-, also so ein oberes Drittel Zweitligaspieler. Ich fand den immer spannend.
Tendenziell eher in die erste Liga.
Genau, das habe ich auch gedacht.
Ja, ich finde, er passt so in diese Schublade über ein paar Spieler, über die wir später noch sprechen. So, ich glaube, es hätte den gut, also diesen Spielern tut es gut, ewig zweite Liga zu spielen, weil da glänzen sie. Und ich hätte ihn auch eher weiter oben gesehen. Und ja, Greuther Fürth ist irgendwie schon komisch für ihn.
Ja, vielleicht hat er irgendwie die Hoffnung, dass er da auf jeden Fall spielt, ne, dass er da irgendwie wieder zur Rande kommt. Es bildet sich auch eine neue Führung, da die Kapitänsbinde von Rgota ja weggegangen ist. Ein alter Bekannter ist zum Kapitän ernannt worden, Felix Klaus. Genau, wir kennen ihn alle noch. Er ist schon auch für Fürth ein Unterschiedsspieler, das muss man einfach sagen. Und ich glaube, hat er die Kapitänsbinde auch wahrscheinlich verdient. Hier in Hannover-Zeiten hätte ich es mir jetzt kaum vorstellen können, dass Felix Klaus Kapitän ist. Aber
hat ja jetzt auch Bartwuchs.
Hat jetzt auch Schnurrbartwuchs, genau. Und ist ja auch zurückgegangen zu Fürth. Also es passt da irgendwie von der Story her schon. Trotzdem, ey, krasse Aufgabe für Klaus, da so eine Mannschaft zu führen. Da bin ich richtig gespannt. Players to Watch eben interessiert mich sehr, wie Felix Klaus dieses Kapitänsamt ausfüllt. Und außerdem, wie eben schon drüber gesprochen, was passiert mit so einem Appelkamp? Ne? Also Vogel ist ja auch ein Trainer, der in vielen Jugendbereichen gearbeitet hat und so. Ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht auch nochmal ein, zwei Kniffe hat, um so jemanden, der schon über das Talentstatus hinaus ist, aber wo natürlich noch viel drinsteckt, vielleicht nochmal kitzeln kann. Also vielleicht ist das genau die richtige Kombination. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen in Bezug auf Greuther Fürth, weil es uns diese Saison vielleicht begegnen könnte. Es könnte sein, dass Greuther Fürth ab dieser Saison Spielvereinigung Fürth nur noch heißt. Die wollen ja das Greuther raushaben aus der Fanszene und da wird es dieses Jahr auch nochmal eine Abstimmung geben bei der Versammlung. Und
was heißt das eigentlich, Greuther? Wo kommt das her?
Das Greuther ist aus einer Zusammenführung 1996 mit Westenberg-Greut. Ja, und das war zu Zeiten, als es der Spielverein in Greuther Fürth finanziell sehr schlecht ging. Und so richtig anfreunden konnte sich da dann bis heute wirklich keiner mit.
Verständlich.
Genau, und deswegen, das kann auch auf uns zukommen. Also Fürth auch nochmal ein bisschen in anderen Kreisen. Mein Tipp ist auch harter Abstiegskampf wieder. Wird, glaube ich, schwer, außer Vogel schafft es wirklich, dass diese ein, zwei Leute da zünden, die es auch jetzt müssen, aber auch noch nie wirklich bewiesen haben, das muss man auch sagen. Ich sage aber, sie schaffen es und landen auf Platz 14.
Du sagst, es führt schwer.
Es führt sehr schwer.
Okay.
Und Fürth wird selten führen.
Okay. Take.
Okay, jetzt würde Peine Ost kommen, die überspringen wir aber, die können auch gerne da unten bleiben und wir machen weiter mit Magdeburg.
Ja, Magdeburg. Die Ausgangslage der Magdeburger, die haben das Saisonziel letztes Jahr schon verpasst. Also der Anspruch war dann doch ein anderer. Sie haben die Tabelle auf dem 14. Platz beendet und gehen auch in die neue Saison wieder mit dem Trainer Patrick Sander. Magdeburg hat derzeit 9 Neuzugänge zu verpflichten. Wenn man das System sich von den Magdeburgern anguckt, das ist ja auch kein einfaches, starres 4-4-2. Das heißt, das bedeutet natürlich auch, dass da für jüngere Spieler vor allem auch eine gewisse Zeit in Anspruch oder dass da eine gewisse Zeit nötig ist, um in dieses System zu finden. Und da sehe ich nämlich so den ersten Knackpunkt. Dazu komme ich gleich nochmal. Artig mit seinem Bekenntnis, wer hätte das gedacht, der auch mal bei uns schon zur Diskussion stand, ob er nicht zu Hannover 96 kommt. Barisch Artig verlängert bis 2029 und für mich in der neuesten Zeit auch so einer der, ja, so der Figuren bei Magdeburg, ja, ne?
Absolut.
Und der könnte sich da echt jetzt vielleicht nochmal mit einer guten Saison, mit zwei, drei guten Saisons nochmal ein Denkmal setzen. Mit 21 Millionen Euro Kaderwert liegen die Magdeburger am unteren Drittel. Und sie starten gegen ihresgleichen, gegen Peine Ost, gegen Osna und dann gegen Kiel. Und auf der Neuzugangsseite muss ich sagen, wenig spektakulär. Mag es erstmal anmuten, aber ich habe das Gefühl, sie haben sehr positionsgerecht neu verpflichtet. Also wir wissen alle, der schöne Jean Hugonet ist zu uns gekommen und da musste ich das erste Mal lachen, weil die Magdeburger haben einen Halb-Iren, Halb-Spanier verpflichtet mit dem geilen Namen Anselmo García McNulty. Glaube ich, ist ein würdiger Nachfolger für Hugonet, auch ein IV, der relativ viel Erfahrung mitbringt für sein junges Alter. Und außerdem noch erwähnenswert, die Zweitliga-Freaks unter uns kennen ihn auch auf jeden Fall, Quateng von Bochum, dann natürlich Paul Jeckel von Münster und da muss ich sagen, meiner Meinung nach sehr cleverer Schachzug, Do Young Yoon, das ist ein japanischer Rechtsaußen von Brighton. Ich glaube, der könnte sehr interessant sein und ist später auch auf meinen Players to Watch noch zu nennen. Auf der Abgangsseite der sehr schmerzhafte Abgang von Ryan Grieb, Jean Hugonet und Silas Gnacker. Außerdem kehrt Laurin Ulrich, der ja auch ein absolutes Talent, das Magdeburg da in den Reihen haben durfte, kehrt nach der Leihe zurück zu Stuttgart. Meine Players to Watch, ich beginne mit dem eben genannten Japaner Jon. Dann natürlich der Finne Hyrlänen mit 1,7 Millionen Euro Marktwert, auch deren wertvollster Spieler. Dann der eben genannte Neuzugang Quarteng und natürlich Stürmer Zukowski, der uns auch schon in der Vergangenheit ein paar Mal zeigen sollte, warum er unser Player to watch ist.
Bleibt der? Hast du ja da ein bisschen recherchiert?
Ja. Hat verlängert, ja.
Er hat verlängert.
Das finde ich stark. Ja. Also den hätte ich auch weiter oben gesehen.
Total. Und da war ich auch überrascht, als ich gesehen habe, dass er dort bleibt. Natürlich, also ich bin der Meinung, dass Magdeburg, glaube ich, einen ganz klaren Plan auch mit dem Spielsystem verfolgt. Und ich glaube, die sehen sich selber auch höher. Und ich glaube, das hält viele Spieler auch dort, weil sie an dieses Modell glauben. Und sie spielen natürlich einen sehr attraktiven Fußball auch für die Mannschaft, für die Spieler. Und wenn du da gesetzt bist, ist das natürlich schon interessant, da auch zu bleiben. Meine Prediction ist, dass Magdeburg, die aufgrund der vielen Neuzugänge und des komplizierten Systems die Hinrunde vergeigt und in der Rückrunde wieder zu alter Stärke findet und es am Ende nur für Platz 12 reicht.
Mit Patrick Sander in der Rückrunde oder ohne?
Mit Patrick Sander.
Ja. Und auch jetzt bin ich sehr gespannt, was bei unseren Freunden aus Bielefeld passiert ist.
Ja, Arminia Bielefeld, 17,75 Millionen Kaderwert zum heutigen Zeitpunkt. Und die Ausgangslage ist interessant, weil Arminia Bielefeld hat in der Sommerpause den Trainer gewechselt. Oliver Kirch steht jetzt in der Seitenlinie. Und die namhaften Abgänge sind vielleicht gerade in diesem Kreise namhaft. Es ist nämlich unter anderem Noah Sarin-Renbase, der zu Waldhof Mannheim weitergezogen ist. Also es geht für ihn jetzt nicht wirklich mehr weiter nach oben, muss man sagen. Und auch Robin Knoche ist weg. Der ist aktuell noch vereinslos. Ich weiß gar nicht, ob der weiterspielt. Eine sehr spannende Personalie, wo Bielefeld sich doch maßlos ärgern wird, ist tatsächlich Mika Schröers. Ich weiß nicht, ob er den noch auf dem Schirm hat. Das war der kongeniale Partner von Gindorf bei Aachen. Auch über 20 Tore geschossen in der dritten Liga. Und Bielefeld hat den verliehen an Aachen. Aachen hat die Kaufoption gezogen. Sehr niedrig, 350.000 glaube ich. Und jetzt steht im Raum Nürnberg-Bochum, dass er da irgendwo hinwechseln könnte. Also da haben sie eine Chance tatsächlich verpasst, da vielleicht jemanden in der dritten Liga auch ein bisschen zu stärken, den sie sich dann hätten sehr gut davon hinstellen können, weil insgesamt ist es auf der Zugangsseite auch nicht so richtig prickelnd bei Arminia Bielefeld, was mir auch etwas Sorgen macht als Freund von der Alm. Kudusu ist gekommen als Rechtsverteidiger von Augsburg und das ist auch der einzige echte Neuzugang, muss man sagen. Zwei Leihspieler wurden fest verpflichtet, unter anderem Yannick Rochelt, vielen Dank dafür, dass wir da noch was bekommen haben, und Maximilian Bauer ist auch festgekommen, von Augsburg ausgeliehener Innenverteidiger. Ist ganz interessant, weil der ist auch jetzt im Gespräch, Kapitän zu werden bei Arminia Bielefeld. Ist damit für mich auch klar ein Player to watch. Ne? Also der hat sich jetzt irgendwie committed damit, da auch vor allem zu helfen, dass die drinbleiben. Und ich glaube auch nur darum geht's. Und die anderen Players, die da helfen müssen und die wir uns genauer angucken. Und wie sollte es auf der Alm anders sein? Es sind nun mal 96er. Es wird wichtig sein, dass sowohl Wörl als auch Rochelt in eine Form kommen, die annähernd die Form ist, die sie mal hatten, damit Bielefeld irgendwie um den Abstieg mitspielen kann, weil sonst habe ich echt Sorge, dass es da düster wird. Und auch Mumulu muss noch einmal so eine Saison zeigen wie die letzte, wenn er nicht sogar noch wechselt. Ne? Ich glaube, da gibt es ja auch Anfragen. Empfehlen würde ich Bielefeld nicht, wenn ich auf den aktuellen Kader gucke.
Aber liege ich da richtig, dass Mumulu insgesamt eine bessere Saison gespielt hat als Wörl?
Auf jeden Fall.
Ja, ne?
Ja,
also Wörl hat sich auch nicht wirklich bewiesen, dass das ein Zweitligaspieler auf höherem Niveau ist. Ne?
Man könnte fast sagen, Mumulu hat mit die beste Saison der Bielefelder gespielt. Mhm. Also der ist auf jeden Fall schon in den Top 3 Topspielern gewesen. Also es heißt für mich Abstiegskampf für Bielefeld und sie reihen sich knapp hinter Fürth ein bei mir auf Platz 15.
Uiuiui, wird wieder eng. Ja, aber ich, also auch nur von außen, habe den Wechsel von Mitch Kniert auch nicht verstanden. Also diesen Trainer hätte ich echt gehalten. An deren Stelle.
Ja, er muss ja irgendwie auch nicht gewollt haben, oder?
Glaube schon.
Ja, also irgendwie ist es komisch gewesen auch, das finde ich auch. Und ich würde mir als Bielefelder und auch gerade mit der Nähe zum Pott auch mal zutrauen, vielleicht ein paar Leihspieler mal davon irgendwie zu holen. Ne, also Werte schaffen hin oder her. Sie sind wirklich meiner Meinung nach relativ schlecht aufgestellt, auch mit Blick auf die letzte Saison, da waren sie auch besser.
Okay, dann wandern wir jetzt weit hoch in den Norden nach Kiel.
Nach Kiel, ja, Kiel hatte ich. Kurz zu letzter Saison, nach dem Abstieg, haben die Kieler eine recht enttäuschende Saison gespielt, landeten am Ende der Saison nur auf Platz 11. Im Laufe der Rückrunde gab es den Trainerwechsel. Tim Walter wurde, kann man ja sagen, zurückverpflichtet zu den Kielern in alte Wurzeln. Ja, hat die Kieler in der Rückrunde, muss man schon sagen, stabilisiert. Die Kieler, rein auf den Marktwert geblickt, reihen sich da unter die Top-Teams ein. Platz 4 mit 34,2 Millionen Kaderwert. Ja, muss man schon im Blick behalten. Also auf der Abgangsseite braucht man nicht so im Detail drauf gucken. Da ist der einzige nennenswerte Abgang Komenda. Der wird euch ja was sagen. Auf der Zugangsseite ist aber einiges passiert. Ich fange mal an mit einem Tech-Team aus Japan. Die haben zwei Japaner leihweise verpflichtet. Der eine heißt Taisai Abe. Und kommt auch aus Japan direkt von Nagasaki, hat einen Marktwert von 2,5 Millionen und fühlt sich im zentralen defensiven Mittelfeld zu Hause. Der zweite, ebenfalls ein Defensiver, spielt in der Rechtsverteidigung, Hiroki Saikine, spielt aktuell bei Stade Reims in Frankreich und hat einen Kaderwert von 1,2 Millionen. Also da ist wirklich spannend, per Leihe verpflichtet für die Defensive. Wie die beiden erstens harmonieren und welche Rolle sie überhaupt haben. Ja, dann haben die noch einen spannenden Spieler geholt, das ist der Gremo Balzi, das ist ein Argentinier, 24 Jahre alt, ist ein Spielmacher, zentrales offensives Mittelfeld. Der hat letztes Jahr in Griechenland gespielt, wurde ein Jahr lang ausgeliehen, aus Argentinien direkt, spielte bei Lewandiakos, hat 21 Spiele gemacht, 3 Tore, 5 Vorlagen. Der hat wohl eine richtig gute Vorbereitung gespielt und die, ja, die Kieler hoffen sich da schon einen guten Fang gemacht zu haben. Bleibt aber im Endeffekt abzuwarten. Mal gucken, ob der das Temperament mitbringt, was so der Prototyp Argentinier in sich trägt.
Kommt auf jeden Fall vom Jugendclub von Messi.
Korrekt, genau, das habe ich mir auch noch notiert. Jugendclub Messi, ob da irgendwie ein paar Gene weitergegeben wurden, bleibt abzuwarten. Die Position lässt ja einiges versprechen. Ja, dann haben die noch zwei Jungs aus Deutschland direkt, deutschsprachig, kennt man Alidou aus Lautern, linker Flügel, ablösefrei gegriffen und es gibt einen Rückkehrer zum Team Walter, der Schonlau, viele kennen ihn noch aus Hamburger Zeiten, ist mittlerweile schon 31, hat einen kurzen Step in Vancouver gehabt, hat da aber nur ein Spiel gemacht und ja, reist jetzt zurück nach Deutschland, ist ja damals zu Hamburger Zeiten einer von Walter seinen Lieblingen gewesen und das finde ich schon einen ordentlichen Transfer für Kiel.
Richtig stark.
Also der
passt gut zu Meffert, ne? So eine kleine alte HSV-Connection.
Korrekt, Meffert und Schonlau, also da bin ich schon ein bisschen neidisch drauf.
Bestenfalls wohnst du dann auch in Hamburg, ne? Ja. Und nicht in Kiel.
Ja, das wäre natürlich der Jackpot. Nee, also interessante Zugänge, Abgänge, nicht viele zu vermelden. Mal schauen, ich habe mir jetzt bei Players to Watch habe ich mir drei Namen notiert, einmal natürlich Schonlau, mal gucken, welche Rolle der dann direkt einnimmt. David Säckesen ist ein Name, den man auf jeden Fall auf dem Schirm behalten muss und Bernardsson, der Stürmer, der ist letztes Jahr verletzungsbedingt oft ausgefallen und man weiß auch noch gar nicht, ob der bleibt. Gibt heiße Gerüchte in Richtung Kopenhagen, die wollen ihn unbedingt haben. Mal gucken, ob das am Ende in Kiel bleibt oder ob ihn doch der Weg nach Dänemark führt. Ja, meine Prognose, ich gehe davon aus, die Kieler, die werden eine bessere Saison spielen als letztes Jahr, aufgrund dessen, dass Tim Walter die in der Rückrunde schon gut stabilisiert hat. Dass die Oma angreifen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich tippe mal auf Platz 9 für die Kieler.
Okay, dann machen wir weiter mit Dynamo Dresden. Die haben einen, hat mich ein bisschen überrascht, niedrigen Marktwert von 18,93 Millionen und sind damit Platz 15. Sie haben eine sehr starke letzte Saison gespielt, vor allen Dingen die Rückrunde war super. Sie sind Elfter tatsächlich geworden, hatten im Winter in der vergangenen Saison eine sehr gute Transferphase, wo natürlich unser neuer Chefscout auch federführend mitgewirkt hat. Der Trainer ist Thomas Stamm, jetzt schon in der dritten Saison, auch der Aufstiegstrainer. Und Dynamo Dresden hat in dem Transfersommer jetzt etwas geschafft, wo ich sehr neidisch drauf bin, was, glaube ich, echt ein Gamechanger sein könnte. Denn sie haben 4 Leihspieler, die sie in der letzten Saison hatten und die absolute Führungsspieler waren, fest verpflichtet, was ja echt immer nicht so einfach ist. Ne? Also du leihst als ja so Mittelklassiger oder eher ne, Verein in der zweiten Liga, die um den Abstieg spielen, leihst du halt gute Spieler aus, die dann auch gut funktionieren und dann kannst du die verpflichten. Ne? Ben Bobzien, fest verpflichtet.
Übelst geil.
Ja, der hat einen Marktwert von 2 Millionen. Ja. Das ist ein richtig starker Mittelfeldspieler. Ja,
so eine geile Rückrunde.
Genau.
Thomas, das ist genau das, was du, glaube ich, gesagt hast eben. Ne? So eine geile Rückrunde, die Stimmung drin, dann wollen die Spieler halt auch. Und das musst du dann schaffen als so ein Verein, dass die Spieler es wollen. Und
genau.
Dann wird es möglich.
Ja. Dann haben sie auch Thomas Keller, den Verteidiger, den sie von Heidenheim ausgeliehen haben, fest verpflichten können. Jonas Sterner von 96, fest verpflichtet. Robert Wagner, Mittelfeldspieler, auch fest verpflichtet. Also 4 Führungsspieler, die Bock auf Dresden haben, die tatsächlich jetzt sich fest committed haben, richtig stark. Dann haben sie Nikolai Rapp von KSC dazu bekommen, auch ein erfahrener Zweitligaspieler. Und ganz interessant, 2 alte Bekannte, die bei 96 nicht so funktioniert haben. Sie haben Kenneth Schmidt geholt.
Mhm. Oh,
ja, ihr erinnert euch noch?
Gar nicht,
ja. Aus Düsseldorf jetzt, meine ich, gekommen. Ne?
Ja.
Und Brooklyn Ise. Ne, dem kann man natürlich nur das Beste wünschen. Ich bin gespannt, ob der da funktioniert. Ja, und sie haben halt einen sehr namhaften Abgang mit Kofi Amoaku. Ne, der ist halt für viel Geld zum HSV gewechselt, aber aus meiner Sicht haben sie das wirklich vernünftig kompensiert. Und haben jetzt in der zweiten Saison, die zweite Saison eines Aufsteigers ist natürlich oft die schwierige, aber ich habe bei Dresden schon die Fantasie, dass sie das jetzt eben deutlich souveräner und gefestigter nochmal angehen können, direkt von Anfang an, als in der vergangenen Saison. Players to watch, Vincent Vermey ist da vorne der Neuner, der hat 11 Tore geschossen in der vergangenen Saison. Da läuft natürlich auch noch ein Daferner rum, der immer so ein bisschen hinter seinen Erwartungen oder hinter den Erwartungen, die an ihn gestellt werden, spielt, glaube ich. Mal gucken, ob der auch noch bleibt. Und dann, wie gesagt, Ben Bobzien, Keller und Wagner. Wagner übrigens mit einem Marktwert von 2,5 Millionen. Also die haben da echt investiert, um diese Spieler, die sich bewährt haben, zu halten. Das ist schon krass. Ich glaube trotzdem, dass das klare Ziel ist, relativ schnell und frühzeitig den Klassenerhalt sicher zu haben. Und ich traue ihnen zu, dass sie an einem einstelligen Tabellenplatz kratzen. Sehe sie aber tatsächlich langfristig dann doch eher auf Platz 10.
Aber schon geil, so eine Mannschaft wie Dresden zu sehen, die es aus eigenen Mitteln schafft, sich so eventuell in den nächsten Jahren als richtig starke Zweitligamannschaft zu etablieren.
Ja, und ich bin jetzt in meiner Prognose auf Nummer sicher gegangen, weil es ist immer noch Dynamo Dresden.
Ja.
Dass die Spieler, die ich jetzt hier gerade hochgehoben habe, das sind sehr gute Spieler. Aber in der Breite insgesamt ist es trotzdem aus meiner Sicht in einer sehr starken Liga jetzt nicht, also sehe ich es jetzt noch nicht so ganz, dass sie oben ankratzen, aber ich weiß nicht, ich bin gespannt, was noch für Vereine kommen. Es könnte auf jeden Fall die Überraschungsmannschaft der Saison werden. Ne? Mhm. Es würde mich auch nicht wundern, wenn sie Fünfter, Sechster werden, aber jetzt so über 34 Spieltage sehe ich sie zwischen 10 und 9, so ich bin jetzt erstmal bei 10 geblieben. Gut, dann machen wir weiter mit dem KSC, mit Karlsruhe. Sie haben einen Marktwert von 30,25 Millionen und sind damit 7. Platz. Wundert euch vielleicht jetzt ein bisschen, das liegt aber tatsächlich an Louis Ben Verhat, der alleine einen Marktwert von 10 Millionen hat. Frankfurt will den unbedingt haben, also der spielt auch jetzt in der Vorbereitung nicht in der Startelf. Das deutet alles darauf hin, dass der wechselt und dann wird der KSC auch zügig in der Marktwerttabelle weiter runterrutschen. Nach langer Zeit ist Christian Eichner weg vom KSC. Das wird ungewohnt sein, da bei den Blauen einen anderen Trainer zu sehen. Sie haben Maximilian Senft geholt, einen 36-jährigen Österreicher, der mit SV Ried in der vergangenen Saison in die erste österreichische Liga aufgestiegen ist. Die Mannschaft ist stark verjüngt, also sie haben immer noch Sebi Ernst in der Außenverteidigung und Marcel Franke, die alten Bekannten, die alten Haudegen sollen da vorangehen und ansonsten ist das aber wirklich stark verjüngt worden. Man könnte wirklich sowohl mannschaftlich als auch vom Trainer her von einem kompletten Neuanfang sprechen und deswegen ist für mich persönlich jetzt der KSC die Wundertüte der Saison. ja, mal kurz zu den Abgängen. Also sie haben mit David Herold den Topspieler der vergangenen Saison verloren. Ein sehr starker Außenverteidiger, der zu Gladbach gewechselt ist. Sie haben Rapp verloren, sie haben Schleusener verloren. Burnic ist aktuell weg, ne? Da weiß man noch nicht so richtig, wo es ihn hinzieht. Auch Förster ist weg. Ja, also wirklich so ein Stamm an Spielern, die länger beim KSC gespielt haben, ist eben weg. Sie haben mit Paul Scholl einen jungen Innenverteidiger von FC Bayern verpflichtet, und ich hatte da so kurz leuchtende Augen, weil ich dachte, wie Hammer ist es denn, dass ein Scholl wieder beim KSC spielt, ist aber weder verwandt noch verschwägert mit Mehmet, leider. Also schade, aber trotzdem ein Scholl auf dem KSC-Trikot ist glaube ich, schön. Dann haben sie Shio Fukuda fest von Gladbach verpflichtet. Der hat in der letzten Saison schon bei KSC gespielt. Und haben Moritz Broschinski geholt, den wir, glaube ich, alle noch aus Bochum gut kennen. Interessant. Da bin ich sehr gespannt, wie der in der zweiten Liga klarkommt. Player to watch habe ich einige. Weil ein Vanicek muss man einfach nennen. Da ist einfach natürlich die Frage, wie lange kann der noch wirklich dieser Unterschiedsspieler in der zweiten Liga sein? Ist es in dieser Saison vielleicht mal vorbei? Fukuda, sicherlich ein interessanter Spieler fürs zentrale offensive Mittelfeld. Dann haben sie Pinto Pedrosa, ein Mann im rechten Mittelfeld, der 5 Millionen wert ist. Vielleicht auch einer, den sie noch abgenommen bekommen. Und ein Überraschungsspieler, vielleicht auch für Kickbase-Spieler, Daniel Zor. Das ist ein Sechser, der 19 Jahre alt ist, der sich jetzt in der Vorbereitung auf der 6 den Stammplatz wahrscheinlich geholt hat. Also interessant, Louis Benferhat wäre natürlich auch noch ein Player to watch, aber da deutet alles darauf hin, dass der KSC noch verlässt. Aus meiner Sicht wird es eine sehr, sehr schwierige Saison. Wie gesagt, Wundertüte. Ich glaube, sie spielen lange um den Abstieg mit. Am Ende sind sie dann aber doch von der Ausgeglichenheit im Kader so gut aufgestellt, dass sie 13. werden. Das ist meine Prognose. Dann machen wir weiter mit dem VfL Bochum.
Ja, der VfL Bochum. Ähnlich enttäuschende Saison wie die Kieler gespielt. Ebenfalls letztes Jahr abgestiegen. Haben sich mehr erhofft, mit einem ordentlichen Kader in die zweite Liga gestartet. Am Ende wurde es allerdings nur Platz 9 vom Team von Uwe Rösler. Die Bochumer, die haben einen Gesamtmarktwert von 19,3 Millionen, also sind Platz 13, also sang- und klanglos irgendwo im Mittelfeld abgetaucht. Ein großer Faktor ist da natürlich, die Abgangsseite. Die Abgangsseite lässt sich echt sehen. Unieka weg. Lenz für 10 Millionen zu Hoffenheim, ebenfalls weg. Bero weg, war letztes Jahr noch Kapitän. Vereinslos, Losli, ebenfalls viel Spielzeit, vereinslos, Masovic ist euch ein Name, bekannt, ebenfalls vereinslos, Alfa Rupprecht, da hat die Leihe geendet, war hier und da ja auch mal in der Gerüchteküche von Hannover 96 zu Gast, Quateng war vorhin schon Thema, wechselt für 300.000 zu Magdeburg und Vogt hat seine Karriere beendet. Also eine richtige Palette an Abgängen. Mhm. Die haben auch eine richtige Palette an Zugängen. Da bleibt natürlich abzuwarten, wie die zünden. Ich würde mal anfangen mit Rasmussen. Rasmussen ist uns ein Begriff von Düsseldorf. War zu Beginn seiner Düsseldorfer Zeit, galt er noch als der Königstransfer, kam aber nie so richtig in die Spur, hatte die Nummer 10 und alle dachten, okay, das ist er. Ich muss sagen, wenn ich den gesehen habe, hat er mir auch echt gefallen. Der hat gute Anlagen, aber hat das nie so richtig auf den Platz bekommen. War ablösefrei, und als ich das gelesen habe, dachte ich mir nur, ey, schade. Also wäre tendenziell ja vielleicht auch einer, der zu uns gepasst hätte.
Kam ja von Ajax damals zu Düsseldorf, ne?
Ja. Hat aktuell noch einen Marktwert von 1,2 Millionen. Also ich weiß nicht, ob da irgendein Hannoveraner irgendein Eisen ins Feuer gelegt hat, aber den hätte ich schon gern genommen. Ebenfalls Neuzugang Karol Metz von St. Pauli, ist ein Innenverteidiger, kennen wir auch, ablösefrei geschossen. Dann haben sie Bomb von Viborg FF verpflichtet, ebenfalls ablösefrei, zentrales Mittelfeld. Kocay von Panathinaikos, ebenfalls ablösefrei. Also es wird auch jetzt in meiner Aufzählung keinen mehr geben, wofür sie Ablöse bezahlt haben. Also die sind sehr sparsam unterwegs, die Bochumer. Name, den wir kennen, Hanslik von Lautern, der Stürmer, den haben sie ebenfalls dazugeholt. Und ein sehr, 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 sehr spannender Spieler, Berkan Taz. Berkan Taz spielte letztes Jahr noch beim SC Verl. Und ja, die da draußen, die die dritte Liga verfolgt haben, die werden den Namen kennen. 38 Spiele, 38 Scorer. Der hat 17 Buden gemacht und 21 Torvorlagen gegeben, war Platz 2 in der Scorerliste hinter Lars Gindorf. Und ja, fühlt sich auf der Spielmacherposition wohl. Hat auch bei Bochum direkt die Nummer 10 bekommen. Da bin ich richtig gespannt. Der Gute ist auch erst 27. Hat aktuell noch einen Marktwert von 700.000. Ich glaube, das ist schon fast der Hoffnungsträger bei den Bochumern. Mal gucken, das wird richtig spannend.
Also erstens mal ganz kurz, was gab es denn bitte für Scorer in der dritten Liga? Das ist ja Wahnsinn. Das
Gindorf,
ne? Genau. Und ich bin da skeptisch, ne? Der ist 27, hat jetzt irgendwie eine krasse Saison bei Fair gespielt, aber das ist halt total interessant, genauso wie bei Gindorf, bei Schröers und so, wie funktionieren die in der zweiten Liga? So eine Wundertüte. Ja. Und übrigens, auch nochmal so eine, hat Ferl eigentlich noch irgendeinen Standard?
Also ich habe
hab
das Gefühl. Trainer weg. Ja. Trainer weg. Alle, die, haben die
also
alle Mannschaft, weg. Alles zerlegt.
Ja. Komplett einmal auseinandergeruppt.
Boah, da bin ich gespannt, ob die nächstes Jahr da absteigen, weil das ist ja Wahnsinn, wie die auseinandergenommen wurden.
Ja gut, machen wir weiter. Players to Watch habe ich mir zwei junge Talentierte aufgeschrieben. Kucierski, der ist ein 19-jähriger Rechtsverteidiger, der hat letztes Jahr auch schon sein Debüt gefeiert, hat Profierfahrung gesammelt und wird sicherlich weiter eine Rolle spielen. Ein weiterer Name, Alessandro Grimaldi, ist ein Deutsch-Italiener, 18 Jahre, fühlt sich auf dem linken Flügel wohl, hat eine extrem gute Vorbereitung gespielt und wenn man den Gerüchten glauben mag, dann ist der wohl auch gesetzt im System von Uwe Rösler. Ich glaube, ich habe zu dem mal ein Video gesehen. Ich glaube, der hat die U19-Bundesliga letztes Jahr auseinandergenommen. Da gab es einige Skill-Videos von dem. Ja, ebenfalls ein Name, der immer wieder in Kombination mit Bochum fällt, ist Hoffmann. Der Stürmer ist zwar schon 33, macht aber noch seine Bude. Genauso hinten im Tor, im Kasten, Horn. Absolute Maschine, hat uns das Leben schwer gemacht letztes Jahr. Und ebenfalls Players to Watch muss mit drauf, Berkan Taz. Mal gucken, wie er sich entwickelt. Ja, Prognose bei den Bochumern, also die Abgangsseite ist brutal. Ne? Unjeka, Lenz, Masovic, Losli, Bero, da glaube ich nicht, dass die Neuverpflichtungen das Ganze kompensieren können. Ich tippe auf solides Mittelfeld. Könnte natürlich, wenn die Neuverpflichtung zünden, könnte es nach oben gehen. Wenn die halt in die Kanne gehen, könnte es nach unten gehen. Das wird eine extreme Wundertüte. Ich würde es jetzt mal im Mittelfeld eingruppieren und sage Platz 11.
Und Uwe Rösler ist immer noch Trainer, ne?
Und Uwe Rösler bleibt Trainer.
Freuen wir uns auf die kurze Hose im Winter.
Und die spielen auf jeden Fall
die Faust.
10-mal oder öfter spielen sie unentschieden.
Okay, dann machen wir weiter mit Nürnberg.
Ja, die Nürnberger habe ich ebenfalls. Ausgangslage letztes Jahr Platz 8. Miroslav Klose war Trainer und ist weiterhin Trainer. Es gab aber letztes Jahr ein extremes Auf und Ab. Der war kurz davor, gekickt zu werden. Sie haben das Ruder aber doch noch rumgerissen. Ja, ein Funfact dazu. Die Nürnberger, die haben das jüngste Team der Liga mit einem Durchschnitt von 23,4. Um das mal kurz mit 96 zu vergleichen, wisst ihr, auf welchem Platz wir uns befinden?
Auch relativ jung, ne?
Ja, Platz 3 mit einem Durchschnitt von 24. Mhm. Die Nürnberger, ein Kaderwert von 39,5 Millionen, Platz 3. Also das finde ich richtig spannend und wenn man sich den Namen anguckt, ja, da ist auf jeden Fall Abgänge, Lochotschwili, den kennen wir noch aus dem Rückspiel, ist für 4,9 Millionen zu Köln gewechselt. Hatte ich so nicht auf dem Schirm, ist an mir vorbeigegangen, habe ich erst in der Vorbereitung gesehen. Gruber hat Nürnberg verlassen, ist in Richtung Mainz gewechselt für 3,5 Millionen. Und Tom Bark fühlte sich im defensiven Mittelfeld wohl, ist zu Paderborn gewechselt, ablösefrei. Also defensiv auf jeden Fall einige Löcher, die es zu stopfen galt. Auf der Zugangsseite wurde gerade schon erwähnt, Grieb von Magdeburg haben sie für 600.000 verpflichtet. Ebenfalls ein Kandidat, den ich gern bei Hannover gesehen hätte. Fand ich immer positiv auffällig bei den Magdeburgern. In der Innenverteidigung haben sie Kalegoriopoulos verpflichtet. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Ist ein Innenverteidiger, wie der Name schon sagt, stammt aus Griechenland, spielte bei Panathinaikos und kommt ablösefrei. Hat einen Marktwert von 1,5 Millionen, hat aber nur 7 Spiele gemacht in der letzten Saison. da ist natürlich die Frage, zündet er oder nicht. Die haben aber nicht nur ihn geholt in der Innenverteidigung. Ebenfalls verpflichtet haben sie Finn Otto, ein Innenverteidiger vom SC Verl. Also natürlich, wie auch sonst, ein weiterer vom SC Verl, der den Weg in die zweite Liga genommen hat, kam ablösefrei, hat 33 Spiele für Verl gemacht letztes Jahr, also war da auf jeden Fall auch gesetzt. Und ebenfalls ein spannender Name für die Innenverteidigung, Michael Fayet ist ein 22-jähriger Innenverteidiger von Stade Rennes, kommt per Leihe und hat einen Marktwert von 4,5 Millionen. Ich habe mir mal die Vita angeguckt, der wurde ausgebildet beim FC Barcelona, ist dann für 10 Millionen zu Stade Rennes gewechselt und kam da nicht wirklich so zum Zug. Er ist auch erst 22, muss man sagen. Hat dann jetzt ein Jahr leihweise bei Cremonese gespielt in Italien, hat aber auch nur 8 Spiele gemacht und wechselt jetzt zu Nürnberg. Aktuell noch angeschlagen, also er wird noch ein bisschen brauchen, bis er Einsatzminuten bekommt. Aber wenn die Idee aufgeht und der kommt vielleicht wieder auf Niveau von seiner Anfangsphase bei Rennen, könnte ich mir vorstellen, dass der in der Innenverteidigung auf jeden Fall einen positiven Beitrag dazu leistet. Ja, kommen wir zu den Players to Watch. Nürnberg, die haben ja an sich, wenn man sich die Abgangsseite anguckt, klar, die Defensive ist schon schwächer geworden, aber ich sag mal, die Namen bleiben. Ne? Wir reden hier von einem Justwan, wir reden von einem Lubach, die haben immer noch einen Zuma im Team.
Hast du da mal nachgeguckt? Bleibt der? Das wäre jetzt meine Frage.
Aktuell, klar, Gerüchte sind im Raum, aber es sieht so aus.
Also wenn der bleibt, dann macht mir Nürnberg-Stand jetzt Angst, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen auf jeden Fall einen Namen im Sturm auch noch im Blick behalten. Das ist der Skobel, den habe ich mir auch noch aufgeschrieben als Players to Watch. Ist erst 21 und kam letztes Jahr nicht so viel zum Zug, aber hat auf jeden Fall einen Stempel hinterlassen. Mal gucken. Und Grieb ist natürlich auch ein Spieler, die haben den für 600.000 verpflichtet. Der wird da eine Rolle spielen, sonst würden die keine 600.000 in die Hand nehmen. Mhm. Ja, Prognose. Klose hat das Team letztes Jahr durch eine schwere Phase getragen, hat es geschafft. Ich schätze Nürnberg schon stärker ein als letztes Jahr. Die könnten tatsächlich auch mal oben anklopfen, wenn alles so zündet. Ich bezweifle aber, dass die so die Konstanz in der Saison halten, wie sie sie bräuchten, und würde sie auf Platz 7 tippen. Hm.
So, und jetzt wird's richtig spannend. Was machen wir denn mit Hertha BSC Berlin?
Das ist so geil. Ey, die alte Dame. Erstmal witzig, dass ihr eben über die Drittligaspieler gesprochen habt, da komme ich nämlich gleich nochmal zu. Aber lass uns erstmal zur alten Dame aus Berlin kommen. Zur Ausgangslage. Ihr wisst es alle, letzte Saison 7. geworden in der 2. Liga und damit auch hinter den eigenen Erwartungen. Und letztes Jahr hatte die Hertha, ist in die Liga gegangen, in den Start gegangen mit 62 Millionen Euro Kaderwert. Jetzt haben sie noch einen Kaderwert von 22 Millionen. Boah. Letzte Saison mit 37 Spielern im Kader und letzte Saison mit 37 Mann im Kader, jetzt noch mit 27. Also da wurde gut abgespeckt, man muss es ein bisschen relativieren.
37 Mann?
Hatten sie letzte Saison im Kader und jetzt noch 27. Man muss es ein bisschen relativieren, weil natürlich, wir haben noch 4 Wochen Transferfenster vor uns, da kann noch was passieren. Aber wenn wir uns gleich die Transfers einmal anschauen, da frage ich mich schon, alter Schwede, also das ist richtig risikohaft, was die Hertha da macht. Denn Leitl ist im Amt geblieben.
Das ist schon Risiko an sich.
Das ist allgemein, den Namen auszusprechen, ist schon ein großes Risiko. Und jetzt kommt nämlich das Beste. Wir haben uns ja so viel über Leitl und sein System beschwert. Jetzt habe ich auch ein bisschen recherchiert und mal die Zusammenfassung der Testspiele angeguckt. Der Leitl, die Hertha, lässt ein neues System spielen mit aggressivem Pressing vorne drauf.
Ui. Dreierkette auch?
Dreierkette zum Teilen. Also nicht die Startformation, aber sie pressen richtig. Sie haben spielen komplett anderen Fußball. Und ich weiß gar nicht, wie mir geschieht, als ich das sah. Das klappte in den Testspielen auch noch überhaupt nicht. Und ich meine, so lange ist es jetzt irgendwie auch nicht mehr zum Saisonstart. Und es wirkt auf mich insgesamt wie so ein Komplettumbruch. Wenn man sich einmal die neuen Spieler anschaut, ihr wisst ja, oder was haben wir oft an Stefan Leitl bemängelt, dass unsere jungen Spieler nicht zum Zug kommen. Aber was macht die Hertha jetzt? 70% der Neuzugänge bestehen aus Nachwuchsspielern. Das heißt, wie viel hat sie denn grundsätzlich bisher investiert? 0 Euro. Denn sie haben bis jetzt einen einzigen wirklichen Neuzugang geholt. Und das ist ein 21-jähriges Offensivtalent aus Burnley, Adewumi. Und der kam per Leihe nach Berlin an die Spree. Und dann waren es noch 2 weitere Leihrückkehrer. Und Der Rest 7 Spieler aus der eigenen Jugend. Und das ist Stand jetzt der Kader der Hertha. Auf Abgangsseite natürlich sehr schmerzhaft, muss man auch dazu sagen. Kenneth Eichhorn zu Leverkusen für 9 Millionen. Fabi Rehse zu Wolfsburg für 8 Millionen. Tjaak Ernst zu Feyenoord für 5. Und Cuisance zu Lens für 3,5 Millionen. 3,5 Millionen. Und außerdem, und das natürlich auch sehr fies, weil für die oben genannten Spiele hast du noch Geld bekommen, aber absolute Granaten wie ein Leister, ein Karbovnik und ein Krattenmacher sind weg, für die du kein Geld mehr bekommen hast. Leister sich natürlich auch zur Ruhe gesetzt, aber auch ein Urgestein bei der Hertha und der hat eine Ausstrahlung da auf dem Platz und das musst du natürlich auch erstmal mit 7 Jugendspielern irgendwie wieder auffangen. So, und jetzt nochmal zu der Relativierung. 25 Millionen stehen jetzt auf der Habenseite, das heißt, wir haben noch 4 Wochen. Die Hertha müsste aber so langsam dann mal richtig reinhauen, weil in einer Woche geht's los und Stand jetzt wird das für mich, ist das eine absolute Wundertüte.
Was mich bei der Hertha-Thematik mal interessieren würde, wie sieht denn aktuell die Startelf aus bei denen? Hast du da mal
reingeguckt? Okay. Nee, kann ich aber sonst gleich nochmal eben, ich hab's jetzt nicht auf dem Schirm, ich gucke aber gleich, dann sag ich's dir. Das
klingt richtig dünn.
Ja, es geht. Also, okay. Ja.
Ich habe so ein bisschen, kurz noch zu den Transfers, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Hertha aber auch nicht mehr so der Name ist, ne? Also selbst ein Kastenmeier, der immer noch, glaube ich, kein Team hat, hat denen abgesagt schon, ne? Also
was soll der auch ziehen?
Also ich Leite. Bin, nee, ja genau, ich meine, ja, also
bis
Hauptstadtclub.
Bis auf Berlin.
Sie genau, haben schon
in der Hauptstadt, alles super, genau. Alles schön, aber du hast dann Leitl als Trainer, der hat es jetzt
vermeintlich
einmal bewiesen,
leeres Stadion.
Einmal bewiesen, ja. Genau, vermeintlich leeres Stadion. Du hast die Tatanbahn dazwischen. Es ist wirklich auch keine gute Stimmung in der Bude.
Ja, aber ich finde es spannend, was Henne gesagt hat. Und es erinnert mich auch ganz im Leichten so diese Verantwortung oder diese Herausforderung, vor der wir jetzt standen. Wir haben es aber deutlich besser gemeistert. Denn ich gehe auch davon aus, dass die Geschäftsführung bei Hertha sagt, ihr hattet 37 Mann im Kader, wir hatten einen Kaderwert von 62 Millionen und ihr werdet Siebter. Jetzt müssen wir mal 2 Jahre oder 3 Jahre hier mal wieder die Zügel enger ziehen. Mhm. Und jetzt müsst ihr mit weniger Mitteln euch mal halten und uns erstmal zeigen, dass es hier auch mit harter Arbeit geht. Und ja, das ist jetzt dabei rausgekommen und ich bin sehr gespannt, wie das Transferfenster für die Hertha noch weitergeht.
Jetzt verstehe ich das allererste Mal, warum sie Leitl behalten haben, weil der weiß, wie das geht.
Ja, Players to Watch. Ne, wir haben harte Abgänge Spieler auf der Abgangsseite. Trotzdem nach wie vor mit Gechter, Dardai und Clemens relativ stabile IVs. Aber dahinter wird's halt auch schon dünn. Du musst relativ schnell auf Jugendspieler zurückgreifen. Und auf den Außen hast du Brekalo und Winkler. Auch für mich 2 Spieler, die sehr, sehr gutes Zweitligapotenzial haben. Aber wie gesagt, wenn du jetzt dein Spielsystem umstellst, zügiger und aggressiver spielst, dann hast du natürlich auch eine andere Verletzungsanfälligkeit. Da können wir ein Lied von singen. Und wenn du dann so dünn besetzt bist, kann es sehr knapp werden. Meine Prediction als Headline einmal so, das Projekt Leitl 2.0 scheitert und Hertha wird 10.
Oh.
Und 10. ist für mich, bin ich ehrlich, ich habe mich vielleicht etwas von den Buchmachern leiten lassen, die Hertha immer noch auf den 3. Platz teilweise setzen. Mhm. Vielleicht, weil sie auch behaupten, da kommen noch einige Spieler dazu. 10. ist mein erstes Gefühl, war, dass der 10. Platz schon sehr wohlwollend ist. Also es kann wirklich eine Wundertüte sein und die Hertha kann, wenn sie Pech haben, gegen den Abstieg spielen. Es muss jetzt wirklich viel passieren, meiner Meinung nach.
Also was auf jeden Fall feststeht, glaube ich, ist, dass Leitl der erste Trainer ist, der fliegt.
Also Stand jetzt?
100%. Also das würde mich wundern, wenn der Kopf nicht der erste ist, der rollt.
Was mich stutzig macht, ist, warum sie Ünal nicht mitgenommen haben auf ihrem Verjüngungsweg.
Ja.
Das macht mich gerade ein bisschen nachdenklich, aber wir gehen.
Naja, Ünal hatte ja ein Angebot und hat es abgelehnt von der Hertha. Ne, die haben ihm ein zunehmendes Angebot gegeben, er fühlte sich nicht gewertschätzt.
Nach seinem Gespräch mit Leitl fühlte er sich nicht gewertschätzt.
Ja, man muss sagen, da stand Aussage gegen Aussage, ne? Aber irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ja. Er hat sich nicht wohl oder nicht abgeholt geholt gefühlt und wir hoffen, es war eine gute Entscheidung von ihm, zu uns zu kommen.
Gut, gehen wir weiter an den Betzenberg.
Kaiserslautern, 27,7 Millionen Marktwert. Also so ein bisschen auch in der Hertha-Ecke unterwegs. Und einen unglaublich sympathischen Trainer mit Thorsten Lieberknecht, der da an der Seite rumtanzt. Die Vorsaison, würde ich sagen, war solide. Wir müssen alle daran zurückdenken, dass Kaiserslautern 2022 erst aufgestiegen ist. Die fühlen sich immer an, als wären sie schon immer da. Aber sie sind halt eben auch gerade erst im 3. Zweitliga-Jahr gewesen. Jetzt folgt das 4. Und es gab auch gezielte Kaderveränderungen. Und es könnte tatsächlich vielleicht Richtung Bundesliga gehen. Mal gucken. Also zumindest glaube ich, dass sie oben mit anklopfen können. Die Transferperiode wurde gut genutzt, um die Defensive zu stabilisieren. Das muss man sagen. Jan Elvedi, ich habe eben schon über ihn gesprochen, kam von Fürth zurück und soll im Abwehrzentrum stabilisieren. Und für Paul Jolly, ein Rechtsverteidiger, haben sie 1,25 Millionen an Ajaccio bezahlt.
Der Jolly aus Jolly, Frankreich.
Genau. Jolly. Jolly, ach ja. Wahrscheinlich ist er ein Franzose.
Jan Oliver, deswegen Jolly. Jolly.
Der Jolly.
Paul Jolly. Und 1,25 Millionen bezahlt. Das war auch der einzige Spieler, für den Geld geflossen ist. Ansonsten gibt es noch eine Leihe, über die gerade viel diskutiert wird, weil eine Kaufoption oder weil eine Kaufpflicht dranhängt. Yadimchi ist der gute Mann. Ihr kennt ihn vielleicht noch aus der Vorsaison von Peine Ost. Da hat er in der zweiten Liga auch schon getroffen und auch schon vorgelegt. Und es ist ganz lustig, es wird wild diskutiert, weil Yadimchi könnte der mitteuerste Transfer aller Zeiten werden für Kaiserslautern. Vor Lincoln mit 4 Millionen Euro, vor Ewigkeiten. Und Lieberknecht aber schon ein bisschen runtergewiegelt und hat gesagt, Leute, kein Stress, das zieht nur bei Aufstieg.
Ganz kurz dazu, auf das Duell Tomjak gegen Yadimchi
am Betzenberg.
Am Betzenberg.
Ja, boah, da bin ich so gespannt drauf.
Da habe ich die Szene, wo sich Tomjak und Ritter... Boris,
ja.
Verpiss dich.
Ja, und jetzt kommt noch Yadimchi,
ja,
der Bürger dazu.
Der Bürger.
Die Abgangsseite von Kaiserslautern liest sich, ich würde sagen, nicht wirklich dramatisch, weil Hanschlik, haben wir eben schon gehört, ist zu Bochum gewechselt und Redondo hat auch keinen neuen Vertrag bekommen. Beide sind Aufstiegshelden. Ebenfalls verabschiedet hat sich Luca Sirch und das wird wohl am meisten wehtun, der ist zu Elversberg gewechselt. Und ansonsten sind noch Leihverträge ausgelaufen. Also eigentlich hat Lautern die Truppe ganz gut gehalten und ich finde auch ganz sinnvoll verstärkt. Ganz interessant ist der Spielplan von Kaiserslautern, weil es kommt am ersten Spieltag zum Duell gegen Wolfsburg und beim zweiten Spieltag geht es gegen die KSC. Ich möchte aber eigentlich viel lieber auf die erste Runde DFB-Pokal gucken, weil da geht es für Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim.
Oha.
Und das wird ein richtig schönes Erzrivalen-Derby, was da mal wieder stattfindet. Da kann man sich dann schon mal in der ersten Runde drauf freuen. Vielleicht spielen sie ja nicht parallel zu 96. Das wäre ja schön. Players to watch sind für mich weiterhin Marlon Ritter. Das ist für mich einfach der emotionale Leader da auf dem Platz bei Kaiserslautern. Wie eben schon erwähnt, Jan Elvedi und den teuersten Finnen der zweiten Liga. Es ist nicht Benji Kellmann, sondern es ist Nathan Skytte.
Geiler Spieler.
Ja, ein absolut Top-Spieler und sie haben auch immer noch einen Berisha davor, der auch schon gezeigt hat, dass er sehr gut Fußball spielen kann und deswegen finde ich die Truppe ausgesprochen spannend. Bin auch wirklich ganz guter Dinge, dass die oben anklopfen können. Ich bin am Ende doch bei Platz 6 gelandet. Ich glaube aber, wie gesagt, schon, dass sie zwischendurch da oben mal mitrühren, aber halten können sie sich am Ende nicht.
Ja, Berisha und Pretain halt spannend, ne? Weil das sind eigentlich zwei Stürmer, ja, die alles wegbomben können, wenn sie halt mal fit bleiben, ne?
Genau, Pretain ist halt ja gerade verletzt und vielleicht, ja, ist das ja der Deal, dass genau die beiden sich immer mit der Verletzung abwechseln.
Machen wir weiter mit Darmstadt.
Ja, Darmstadt, letztes Jahr Platz 5, Endspurt verkackt, ebenfalls so wie wir. Ja, befinden sich vom Marktwert im Mittelfeld der Liga, 22,6 Millionen. Ja, die Darmstädter, ihr werdet es mitbekommen haben, auf der Abgangsseite richtiges Brett. Hornby weg, Littberg weg, Korridor weg, Richter, Leiheende ebenfalls weg. Und Lopez, der Rechtsverteidiger, der letztes Jahr auch gesetzt war, ebenfalls weg. Geht zurück nach Spanien, zu Granada. Also wir reden hier von 5 Stammspielern, die erstmal ersetzt werden müssen. Ist schon ordentlich, also gerade auch in der Offensive mit einem Hornby, mit einem Littberg, mit einem Korridor, mit einem Richter, das sind eigentlich ja teilweise 4 Mann, die vorne ja die 4 Plätze besetzt haben. Auf der Zugangsseite kann man sagen, Akijama, den haben sie fest verpflichtet, der war ja letztes Jahr schon Teil des Kaders, dann haben sie einen interessanten Marokkaner geholt, ich sag mal halb Marokkaner, halb Holländer, Ibrahim El Kadiri, kommt von Grafschab, ist ein linker Flügel und hat einen Marktwert von 500.000. Das ist, gehe ich mal stark von aus, einer derjenigen, die in die Fußstapfen treten sollen, derer, die sich auf dem Flügel wohlgefühlt haben. Ebenfalls auf dem Flügel fühlt sich Noah Weißhaupt wohl. Ist ja ein Name, den wir kennen. Der Noah, der hat nur noch einen Marktwert von 1,5 Millionen. Als der im Winter zu 96 gewechselt ist, da waren es noch 4 Millionen, da erinnere ich mich noch dran zurück. Den haben sie von Freiburg fest verpflichtet. Also der Noah, der hört jetzt auf mit seinen Leihgeschäften und hat jetzt mal wieder eine Heimat gefunden, die sich in Darmstadt befindet. Die setzen auf Noah Weißhaupt extrem große Stücke. Der scheint da gesetzt zu sein. Mal gucken, ob er den Anforderungen gerecht wird. Aber ich glaube, ein Korridor, ein Richter, das ist schon noch, also da muss auf jeden Fall was kommen. Das konnte er bei uns nicht zeigen.
Wehe, der trifft gegen uns. Das wäre so typisch.
Das wäre echt typisch, ja.
Ich wollte es nicht jinxen.
Ja. Weiterer Neuzugang ist ein Offensiver. Lance Houston, glaube ich, ist der Name. Ganz komisch geschrieben. Ich habe ihn sicherlich falsch ausgesprochen. Kommt von Sparta Rotterdam, hat einen Marktwert von 800.000. Haben sie ablösefrei bekommen. Ebenfalls einer, auf den sie bauen. Also auch er soll in die Fußstapfen treten. Aber man merkt schon anhand der Marktwerte, das sind halt bei weitem nicht die Kaliber, die sie verloren haben. Name, den wir noch kennen, Yannick Lührs, der hat sich den Darmstädtern angeschlossen, war zuletzt ja bei Hoffenheim 2 aktiv, hat aktuell auch noch einen Marktwert von 600.000, aber hat in der Regionalliga West nur 4 Spiele gemacht. Also boah, bei Yannick Lührs, ich gehe mal davon aus, wir kennen ja die Innenverteidigung von Darmstadt, wo sie auch soweit keine Abgänge zu verzeichnen haben. Da befindet sich ein Maglica, da befindet sich ein Pfeiffer, da hast du immer noch einen Vukotic. Also der Lührs, der wird sicherlich für die zweite Reihe geholt worden sein, aber wollte ich trotzdem erwähnen, weil wir den kennen. Lars Kehl wurde gerade schon genannt von Osnabrück, zentrales offensives Mittelfeld, ebenfalls ablösefrei verpflichtet, hat einen Marktwert von 750.000. Dann haben sie einen spannenden Südkoreaner geholt, Hau-hee Lee, ist 25 Jahre alt und hat einen Marktwert von 900.000, kam von den Pohang Steelers, ist ein Stürmer und sicherlich einer, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Ob er jetzt auf Niveau von Hornby und Littberg zündet, weiß ich nicht. Bleibt spannend. Aber ebenfalls einer derjenigen, die dort die Fußstapfen füllen sollen. Dann haben sie noch Carlo Sickinger, den kennt man von Elversberg, den haben sie verpflichtet. Hat allerdings bei Elversberg auch nur 13 Spiele gemacht. Kleinhansel, auch ein Name, den man kennt, von Lautern verpflichtet, Linksverteidiger. Natürlich kein Stammspieler gewesen von Lautern, sonst hätten sie den auch nicht bekommen. Hatte letztes Jahr 12 Spiele auf dem Konto. Und dann haben sie noch einen Belgier verpflichtet von PSV Eindhoven 2, Nicolas Verkooyen. Das ist ein Name, der auch echt medial aufgefasst wurde. Viele Zungen behaupten, dass es schon bewundernswert ist, dass der den Weg zu Darmstadt geht. Also da ist die Hoffnung, ist ein junger Belgier, die Hoffnung ist da, dass der bei Darmstadt den nächsten Step geht in der zweiten deutschen Spielklasse und den Darmstädtern hoffentlich reichlich Tore beschert. Players to watch, auf jeden Fall die beiden Innenverteidiger, Maglica und Pfeiffer, das sind einfach hinten zwei Kanten, die echt schwierig sind, zu knacken. Klefisch ist ein Name, den wir nennen müssen, ist die Achse im Mittelfeld. Nürnberger, einfach ein solider Linksverteidiger, feiere ich den Typen. Und Marseiler, ebenfalls vorne ein kleiner Wirbelwind, einer der wenigen Offensivspieler, die noch geblieben sind. Die Prognose zu Darmstadt, echt schwierig, weil die ordentlich Leute ersetzen müssen. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass die bei weitem nicht an die Saison anknüpfen, wo sie letztes Jahr waren. Ich gehe davon aus, dass sie im Mittelfeld landen und tippe auf Platz 10.
Gut, dann kommen wir jetzt in die heiße Zone, glaube ich, für den Aufstieg in der kommenden Saison. Ziehen an 96 vorbei, die wären jetzt auf Platz 4 gewesen. Wir erinnern uns alle schmerzlich daran und starten mit dem ersten Absteiger aus der ersten Bundesliga. 18. wurde St. Pauli.
So ist es. St. Pauli ist als 18. abgestiegen aus der Bundesliga und nimmt immer noch einen Kaderwert von 45,93 Millionen mit in die zweite Liga. Also richtig satt. Ganz interessant ist, dass sie mit dem Abstieg auch den Trainer gewechselt haben. Marcel Rapp steht jetzt als neuer Trainer an der Seite und ist für mich auch schon vielleicht ein erstes Argument, warum es für Pauli trotz der ersten Saison nach Abstieg vielleicht gar nicht so schlecht laufen könnte, weil sie haben einen erfahrenen Zweitligatrainer geholt, der mit Kiel schon mit Zweitliga-Fußball aufgestiegen ist. Und das könnte am Ende ein Fund werden. Die Abgänge sind natürlich namhaft. Bei Abstieg ist das eine logische Konsequenz. Hauke Wahl ist jetzt Wolfsburger, war die klare Nummer 1 in der Abwehr. Ich weiß, dass damals zu Pauli gewechselt ist, dass auch 96 sehr nah dran war. Schade. Auch der Rechtsverteidiger Saliakis ist gewechselt, genauso wie Torwart Nicolas Vasi, der letzte Saison noch ziemlich viel rausgeholt hat für Pauli und auch echt ein starker Torwart ist. Der hat sich jetzt aber entschieden, in die Wüste zu wechseln. Auf der Zugangsseite kommt Rogota von Fürth, ablösefrei. Finde ich, ist ein total spannender Spieler. Der wird nicht erster Stürmer sein bei Pauli, aber ist trotzdem ein abgewichster, sehr erfahrener und technisch starker Spieler, den sie sich da geholt haben. Da bin ich sehr gespannt, wie der ankommen wird. Und neben Irvine,
Irvine.
Ach, mit
Jackson Irvine.
Und neben Jackson Irvine und Metcalf gibt es jetzt einen dritten Australier bei St. Pauli. Finde ich ganz lustig. Normalerweise tummeln die sich ja kaum in Europa und jetzt haben wir gleich drei hier an einem Fleck. Als Ersatz für Hauke Wahl hat Pauli Hugones Nebenmann aus Magdeburg geholt, nämlich Markus Mathiesen. Auch ein ganz spannender Spieler und tut Magdeburg sicher weh. Als Player to watch für mich, ich habe ihn noch nicht erwähnt, Erik Smeed ist jetzt mit dem Abgang von Hauke Wahl neuer Abwehrchef. Und ich finde es auch spannend, ob Jackson Irvine die zweite Liga nochmal so zerschießen kann, wie er das in den 88 Spielen vorher schon gemacht hat. Zerschießen ist jetzt ein bisschen drüber, aber er ist immer ein zentraler Mittelfeldspieler und hat 30 Scorer in 88 Spielen geholt, 15 Tore, 15 Vorlagen. Das finde ich schon ausgesprochen gut und bin gespannt, ob das jetzt wieder so ziehen kann. Und die Frage ist auch ein bisschen, wie schlägt sich Martin Kaas, der letzte Saison von Magdeburg gekommen ist, jetzt nicht so richtig gezündet hat, aber eben auch in der ersten Liga gespielt hat. In der zweiten Liga sieht seine Statistik nämlich echt stabil aus. 36 Spiele, 21 Tore und 6 Vorlagen. Also wenn St. Pauli das funktional kriegt, da alles, was sie auf dem Platz haben, habe ich das Gefühl, dass sie für die zweite Liga ganz gut aufgestellt sind. Deswegen mein Tipp, Aufstiegskampf und Platz 4 am Ende.
Gut, dann machen wir weiter mit dem 17. Platz in der ersten Liga. Abgestiegen ist auch der erste FC Heidenheim.
Genau, der erste FC Heidenheim. Wenn man ihn nennt, muss man auch Frank Schmidt nennen, der in seine 19. Saison mit den Heidenheimern geht. Er hatte verkündet, dass er voraussichtlich nicht verlängern wird. Sehr untypisch für ihn, weil er zuletzt nie mit auslaufendem Vertrag in die letzte Saison gegangen ist. Er hat immer vorher verlängert, jetzt nicht und meinte tatsächlich selber, dass er, wer hätte es anders gedacht? Ich hätte gedacht, ja, er braucht mal ein bisschen Ruhe nach 19 Jahren Heidenheim. Er sagte, er ist bereit für die nächste Aufgabe und ich glaube, da werden schon einige große Clubs Schlange stehen und sich über Frank Schmidt freuen, wenn der wieder auf dem Markt ist. Heidenheim mit 33 Millionen Euro Kaderwert auf Platz 5 und eröffnen ihr Programm mit Spielen gegen Osnabrück, Hertha und Dresden. Auf der Neuzugangsseite, und es ist total lustig, weil ihr beide, Gianni und Henne, ihr hattet eben drüber gesprochen und mal die Frage in den Raum gestellt, wie viele Scorer will die dritte Liga eigentlich haben und der SC Verl. Auf der Neuzugangsseite befinden sich Henrich von Hoffenheim 2, Kostli aus Ingolstadt und Mamdi vom SC Verl. Und jetzt kann man sich festhalten, die zusammen 59 Scorerpunkte geballert haben in der letzten Saison. Und auf der Abgangsseite, und da merkt man schon schnell, das meint Jonas Bold wahrscheinlich mit Werte schaffen. Das haben sie nämlich nur schwer bzw. bis gar nicht geschafft. Gehen tut Niklas Dorsch, absolut gesetzter Spieler dort. Und jetzt wird es etwas bitter, insgesamt 5 Erstligaleihen laufen aus. Das bedeutet, dass Ibrahimovic, Dingchi, Stergiou, Behrens und Ramay zurück zu ihren Heimatvereinen gehen. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn du absteigst, diese Top-Spieler abgeben musst und keinen Cent dafür kriegst, macht es nicht einfacher für die Heidenheimer. Players to watch sind für mich auf jeden Fall der Kapitän in der Defensive, Meinka, Pieringer und für mich auch ein astreiner Zweitligastürmer eigentlich, Zivzivaze. Bin ich sehr gespannt, was der die Saison so leisten wird. Ich hoffe und glaube, dass diese letzte, oder voraussichtlich oder eventuell letzte Saison von Frank Schmidt den Verein und die Mannschaft nochmal befeuern wird, beflügeln wird. Und ich glaube, die brennen auch alle echt für den, zumindest auch die Spieler, die jetzt schon länger da sind. Man muss sich überlegen, der ist seit 2003, glaube ich, im Verein und seit 19 Jahren schon Trainer. Der hat diesen Verein aus der Versenkung, aus dem Amateurfußball bis in den Europapokal gecoacht. Und so eine Ära geht zu Ende und ich glaube, da wollen viele im Verein als auch viele auf dem Platz dem eventuell nochmal einen Aufstieg schenken und für ihn würde es mich freuen, aber damit haben wir einen Ligakonkurrenten mehr. Deswegen ist meine Prediction, dass die Erstliga-Erfahrung gerade so nicht reicht und Heidenheim es nur auf den 4. Platz schafft.
Okay, und dann gehen wir jetzt in ganz andere Sphären. Zum Verlierer der Relegation, Wolfsburg.
Genau, wir gehen zum VfL Wolfsburg und da fallen dann natürlich direkt mehrere Dinge auf. Erstmal einen Gesamtkaderwert von 194 Millionen. Auf dem zweiten Platz ist dann FC St. Pauli mit knapp 46 Millionen. Das ist natürlich eine ordentliche Spanne. Und wenn man sich die Kadergröße anschaut, haben alle Vereine auch relativ verschlankt. Auf Platz 2 ist Holstein Kiel mit 31 Spielern im Kader und Wolfsburg mal ganz schlappig mit 37 Mann im Kader. Und was man da sagen muss, die Qualität leidet ja nicht unter der Quantität bei Wolfsburg, wenn man sich das mal anschaut. Tobias Strobel, und welcher Name soll es sonst sein, natürlich vom SC Verl, übernimmt das Interimsamt von Dieter Hecking, der wiederum befördert wurde zum Geschäftsführer Sport und dort mit Pirmin Schwegler jetzt die Geschäfte leitet. Tobias Strobel gilt als 38-jähriges Trainertalent und könnte, glaube ich, den Wolfsburgern sehr gut tun. Mein erster Gedanke war, ist das gut, vom SC Verl direkt zu Wolfsburg zu wechseln? Oder sollte man vielleicht eine Etage tiefer anfangen und vielleicht sich erstmal einen etablierten Zweitligaverein nehmen? Genau, so soll es sein. Startprogramm, die Wölfis starten gegen Lautern, dann natürlich gegen uns und dann gegen den Karlsruher SC. Auf der Neuzugangsseite, ja, ihr hattet es teilweise in euren Vereinen, in euren Vorausschauen schon gesagt, Fabi Reese, unser alter Freund, wo ich übrigens sehr gespannt bin, Mohamed Damar, Hornby, Wahl, Glatzel und Wellenreuter, der zusätzlich noch von Rotterdam kommt. Ja, was will man da sagen? Ich glaube, besser kannst du eine zweite Liga eigentlich nicht aufstellen. Also ich glaube, wenn man so aus den letzten zwei Jahren sich ein paar Spieler raussucht, dann wären fünf von denen wahrscheinlich auf jeden Fall in der Aufstellung dabei. Ja. Und was ich als sehr hilfreich erachte, ist, dass sich Wolfsburg zusätzlich noch Zweitliga-Erfahrung eingekauft hat. Ich glaube, dieses Temperament und dieser Unterschied und vielleicht auch die Aggressivität in der zweiten Liga ist nochmal eine andere und ich glaube, es kann sehr gut sein, sehr hilfreich sein, dass du da nochmal Spieler hast, die sich in dieser Liga auskennen. Genau. Dazu kehren noch vereinzelt Spieler von ihren Leihen zurück. Insgesamt hat Wolfsburg 22 Millionen Euro investiert und tatsächlich auch für 22 Millionen Euro Roundabout-Spiele abgegeben. Das heißt, sie sind bei ungefähr plus minus null. Auf der Abgangsseite stehen unter anderem Paul Wimmer, Lovro Meier, Kaminski und Franjic, für die, wie eben erwähnt, Wolfsburg auch etwa 22 Millionen Euro kassiert hat. Weiterhin muss Wolfsburg auf hochkarätige Leihspieler verzichten, die zurück zu ihren Vereinen kehren. Aber mein Gefühl ist eigentlich, dass sie das super kompensiert haben. Und ja, ich glaube, die laufen nicht groß Gefahr mit ihren Neuzugängen, sich da irgendwie verkalkuliert zu haben. Players to watch sind für mich Mohamed Damar. Da bin ich sehr gespannt, weil der meiner Meinung nach auch verpflichtet wurde, weil seine zwei Konkurrenten auf der Position aktuell verletzt sind. Das heißt, es könnte bedeuten, dass der relativ früh und viel Spielzeit bekommt. Auf den werden einige oder vor allem wir 96-Fans auch mal ein Auge werfen. Und ja, ich glaube, die Frage, die sich irgendwie alle Zweitliga-Fans stellen, wie performt Fabi Reese, der große Fabi Reese, der die Werte des Wolfsburg des VW-Konzerns so spannend findet. Wie performt der in der ersten Liga? Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und natürlich, hattet ihr auch schon gesagt, Fraser Hornby, wenn der da gut die Bälle vorgelegt kriegt, dann kann das auch nochmal, kann der mal den Zweitligarekord brechen. Insgesamt glaube ich, dass vom Niveau der Einzelspieler ist das ein ganz anderer Schnack und ich glaube, das gab es auch lange nicht, dass da ein Verein mit so einem deutlich überlegenen Kader in die zweite Liga abrutscht. Und deswegen glaube ich, dass Wolfsburg ohne viel Knurren auf dem ersten Platz endet und damit aufsteigt.
Ja, zum Aufstieg verdammt fast schon, ne?
Ich hatte es eben schon eingangs gesagt, Tobias Strobel, für mich ist das, also das kann echt gut gehen und er wird sich vielleicht in die nächste Schublade, aufs nächste Sprungbrett irgendwie coachen. Es kann aber auch ganz schnell vorbei sein für ihn und dann war diese Entscheidung nach Wolfsburg direkt zu gehen vielleicht auch nicht so schlau. Aber wir werden uns eines Besseren belehren lassen und sind gespannt auf den zweiten Spieltag, wenn wir zum Niedersachsen-Derby antreten.
Und wenn die dann mit null Punkten nach zwei Spielen aus Hannover wegfahren, wird schon das erste Mal heiß.
Ja, dann wird's heiß.
Genau. Ja, vor allem auch die Gegner, ne, wenn die gegen Wolfsburg ran dürfen, die, ja, Die spielen mit den Messern zwischen den Zähnen. Ne? Ja. Das ist ja wie wenn man gegen Bayern spielt in der ersten Liga wahrscheinlich.
Ja, Wolfsburg kann sich eigentlich nur selber schlagen. Ja. Und bei dem Marktwert aktuell, da müssen natürlich noch einige Spieler weg. Und
ja, aber selbst wenn du 100 Millionen abziehst, sind die ja noch bei 90 Millionen.
Ja, ja klar. Ja, aber die haben halt jetzt auch das Problem, dass sie einige Ladenhüter haben, die keinen Bock auf zweite Liga haben. Die haben das Problem, dass sie alle Spieler deutlich unter Marktwert verkaufen müssen. Ne, was jetzt bei Lovro Majer zum Beispiel schon passiert ist. Und ja, geh mal in so eine Saison mit einem Amura oder so, der keinen Bock hat, der trotzdem mittrainiert irgendwie so. Ja. Also klar, setzt den irgendwie gefühlt natürlich auf Platz 1, aber boah, da, kann auch schief gehen.
Kann schief gehen und genau das, was du gerade sagst, ist glaube ich ein wichtiger Punkt. Du musst Spieler ja auch jetzt verkaufen, weil wenn du jetzt mit einem 25 Millionen Mann in die zweite Liga gehst und da vielleicht gerade so nicht aufsteigst, dann sind das vielleicht auch noch mal ganz schnell nur noch 15 Millionen und dann hast du richtig Geld verloren. Also selbst wenn sie sagen, wir schaffen das jetzt ein, zwei Jahre, diese Spieler zu halten, kann das am Ende ein völlig totes Invest sein und die Kohle ist dann irgendwie weg.
Ja, und die Transfers, die sind natürlich namhaft, aber ich finde sie auch nicht sonderlich kreativ. Ne? Also es kann auch sein, dass das alles gar nicht so gut zusammenpasst.
Weißt du, wie es auf mich so wirkt? Ja. Man hat einfach so das Offensichtliche sich zusammengekauft, ohne irgendwie, komm, wir steigen ja eh auf, jetzt nehmen wir mal alles, was wir uns leisten können und alles, was irgendwie die letzten Jahre gut performt hat und dann schauen wir mal, wie das jetzt irgendwie in 4 Wochen zusammengebastelt
ist. So ein bisschen das Real Madrid der zweiten Liga. So.
Und, ja, ja, guter nur, Punkt.
Also sind wir sehr gespannt. Ja. Ja, jetzt sind wir einmal durch. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen heiß machen auf die Liga. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, Jungs, aber ich finde die Liga brutal geil. Ja, also sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen, als auch von der Tradition her, ist das wirklich eine richtig, richtig starke Liga. Ich finde sie fast besser als die erste Liga, so von den Vereinen, von den Namen her, muss ich sagen. Also ich habe richtig, richtig Bock. Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben uns nämlich echt nicht abgesprochen. Jeder hatte halt seine 4 Teams und sollte eine Prognose geben und ihr habt mir eure Prognosen jetzt in einer privaten Nachricht eben vor der Aufnahme zugeschickt und ich habe daraus mal eine Tabelle gebastelt und tatsächlich fügt sich das Ganze ganz gut wie ein Puzzle hier zusammen. Also wir fangen mal unten an. 18. Hatten wir jetzt Osnabrück. Der 17. Platz ist tatsächlich frei. Wäre ja vielleicht was für Peine Ost. Was meint ihr?
Ja, sehr gerne. Ne? Machen wir.
Ist ja nicht schlecht. 16. Cottbus. 15. Bielefeld. 14. Greuther Fürth. 13. Platz Karlsruhe. 12. Platz Magdeburg. 11. Platz Bochum. Den 10. Platz teilen sich Darmstadt, Dresden und die Hertha. Auf Platz 9 haben wir Kiel. Der Platz 8 ist frei. Auf Platz 7 Nürnberg. Auf Platz 6 Kaiserslautern. Auf Platz 5 St. Pauli. Auf Platz 4 FC Heidenheim. Die Plätze 3 und 2 sind frei. Ja. Da könnte ja 96 sich vielleicht einsortieren. Ich weiß ja nicht.
Den zweiten will ich nehmen.
Und auf Platz 1 Wolfsburg. Also das ist so Stand jetzt die Prognose. Ich glaube, es ist immer interessant, das nehmen wir uns mal so in den nächsten 4 Wochen in unsere wochenaktuellen Folgen auch nochmal mit, dass man immer nochmal guckt, was so auf dem Transfermarkt passiert, was sich da vielleicht noch verändert. Aber Stand jetzt gehen wir jetzt so in die Saison und wo wir 96 da so einsortieren und was wir uns da so vorstellen und ausmalen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge und ihr erfahrt auch, wer noch mit aufsteigt, also vielleicht hat einer von uns ja auch eine andere Meinung zu VfL Wolfsburg, schreibt auf jeden Fall ihr gerne schon mal in die Kommentare, seht ihr irgendwas komplett anders, fandet ihr irgendeine Prognose von uns Banane, die ihr anders seht, wer steigt für euch auf, wer steigt ab, welche Transfers fandet ihr interessant, das würde uns noch interessieren und dann freuen wir uns, dass es nächste Woche endlich losgeht mit dieser zweiten Liga, mit der besten zweiten Liga aller Zeiten. Nicht jedes Jahr so, ne?
Beste zweite Liga aller Zeiten. Ich will noch einmal kurz hervorheben. Wolfsburg, 192 Millionen. Osnabrück, 8 Millionen.
Wahnsinn.
Das ist doch
das so ist die Schere in Niedersachsen. Okay, ja, geil. Jungs.
Hat Spaß gemacht, Männer.
Genau, wir hoffen, ihr geht jetzt etwas schlauer in die Saison. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao, na.